Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Hallo Jan, oh, jetzt bist du gleich eingefroren oder was?
Nee, nein, ich bin nicht eingefroren, ich laufe, das geht ja schon gut los. Herzlich willkommen, liebe Community, liebe Hörerinnen und Hörer von Fest und Flauschig, bei dieser, also jetzt schon desolaten, furchtbaren Sonntagsausgabe dieser Sendung. Heute ist der 30.10.2022 und ich sag direkt vorweg, ich habe wahnsinnig schlechte Laune, ich bin unglaublich kaputt und auch mein mir gegenüber sitzender Kollege Oliver Schulz, so fertig wie heute habe ich dich selten gesehen, was ist denn los bei dir?
Willkommen im Club. Ja, war eine schreckliche Woche, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin genauso durch wie du. Wir müssen aber heute die Sendung aufnehmen. Wenn es nach mir ginge, ne, hätte ich jetzt gerne heute schon so eine Spare-Sendung gehabt, die wir aufgenommen hätten, wenn wir gute Laune gehabt hätten. Aber wir sind der gläserne Podcast. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Ja, meine Katze wurde Dienstag eingeschläfert. Dann waren noch einige andere Sachen
los. Oh, herzliches Beileid.
Die ganze Woche war nicht so richtig schön, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will es auch gar nicht verbergen und ich will auch gar nicht zu viel drüber reden, weil mich das bloß traurig macht. Und wir müssen heute vorankommen hier in der Sendung. Es ist die große Sonntagssendung, Jan.
Oh Mann, das tut mir wahnsinnig leid. Ich bin heute durch Berlin gefahren mit dem E-Scooter und war direkt schlecht gelaunt, weil es draußen 26 Grad waren. Und habe ich bei Twitter, beziehungsweise bei Mastodon, wo ich mich seit Freitag, seit Elon Musk irgendwie ein Waschbecken bei Twitter reingetragen hat. Und ehrlich gesagt, da reden wir im Laufe der Sendung noch drüber. Mir so ein bisschen
Spaß.
Da
müssen wir drüber reden, das ist gerade das heiße Thema.
Ja, reden wir drüber. Aber ich bin auf jeden Fall auf dem E-Scooter unterwegs gewesen, mit so einem geliehenen E-Scooter. Bin wie immer, wenn ich in Berlin mit dem E-Scooter rumfahre, am Potsdamer Platz vorbeigefahren, am Brandenburger Tor vorbeigefahren, da bin ich am Kanzleramt vorbeigefahren. Diese ganzen Hot Spaces, die Hot Places, wo man als Berliner gar nicht genug von bekommen kann, wo man als Berliner wirklich immer abhängt. Da bin ich langgefahren.
Es war so
warm und ich hatte eine Winterjacke an, weil ich dachte, es ist halt Ende Oktober und fahre bei 26 Grad im Scooter rum und es fühlt sich wirklich an wie Mai. Oder wie April. Und lest dann bei Twitter, dass es irgendwelche Wichser gibt, die dann sagen, ja, Klima, 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 oder war es einfach nur Wetter? Nee, Alter, mal ganz ehrlich, nach dem Sommer, wo wir mal einen nassen Monat hatten im September, aber ansonsten nur Trockenheit und jetzt im Oktober, Ende Oktober, morgen ist Halloween, übermorgen ist November und wir haben 26 Grad in Berlin. Alter, was geht ab, ey? Was geht
ab? Ich find's auch richtig krass. Ich habe es erst im Laufe des Tages gemerkt, als ich angefangen habe zu schwitzen. Als was gehst du denn morgen Halloween?
Auch das ist ein Grund meiner schlechten Laune, denn natürlich gehe ich als überhaupt nichts, weil morgen ist wieder, klingeln wieder und in Berlin ist es wirklich eine absolute Katastrophe, weil diese durchgentrifizierte Scheißstadt natürlich jetzt hier, Nikolaus läuft keiner mehr, St. Martin macht hier auch keiner und ehrlich gesagt hat Berlin...
Hat hier noch nie einer gemacht, oder?
Nee, hat noch nie einer gemacht, aber Berlin hat auf dieses Fest, auf Halloween gewartet und es ist von Jahr zu Jahr immer schlimmer geworden. Wir haben letztes Jahr schon drüber geschimpft, dieses Jahr schimpfen wir wenigstens vorab drüber. Ich gehe überhaupt nicht als gar nichts und ich hasse es auch, wenn Kinder klingeln. Ich bin zum Glück im Wohnen in einem Mehrfamilienhaus, sodass es sehr, relativ selten ist, dass die Kinder dann klingeln, aber es nervt wahnsinnig. Es nervt wahnsinnig. Und ich habe
ja, und es ist auch gefährlich. Weil du in deiner Kindheit nicht die Freude hattest und dieses Fest feiern durftest. Aber jetzt überleg mal, in Berlin ist es inzwischen etabliert. Und die ersten, die das gemacht haben, vor 20 Jahren, als das nur, sag ich mal, 10% der Deutschen wussten oder so, die waren die Vorreiter und die sind einen harten Weg gegangen. Da irgendwo zu klingeln bei ahnungslosen Leuten und dann verkleidet da zu stehen, das war bestimmt nicht einfach. Das ist wie mit der Love Parade. Das Ding ist gewachsen, Jan.
Ja, aber in Berlin war man gewohnt, dass ab und zu fremde Leute klingeln. Das war ja zur einen Hälfte zumindest die Stadt des Geheimdienstes und auf der anderen Seite eigentlich auch, da wurde nur nicht geklingelt. Und deswegen war das für die Berliner einfach, da einzusteigen in dieses Game. Ich finde das frivol auch was, wie Leute, die gerade so in Regionen wohnen, wo es viele Einfamilienhäuser gibt, wie die sich vorbereiten inzwischen auf Halloween. Also diese im Kölner Raum, wo ich jetzt auch letzte Woche war, da gibt es ja bei den Karnevalsausstattern, ist es im Grunde genommen die neue Saison. Es wird eigentlich ab Ende Juli Halloween-Scheiße verkauft in den Karnevalsläden, die ja in Köln unglaublich groß sind und überhaupt im ganzen Rheinland. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei Deitas oder sowas, bei diesen Karnevalsausstattern? Nee. Es gibt in Köln und im Umland von Düsseldorf und im Rheinland überhaupt, wo Karneval gefeiert wird, auch in Mainz und in Koblenz, aber ich war in Köln und in Düsseldorf mal in so Karnevalsläden. Riesengroße, also halb so riesengroße Karnevalsläden, wo du aber nicht hochwertige Kostüme bekommst, sondern so sexy Teufelchen und sexy Engelchen, Sachen, die du nächstes Jahr...
Ich würde mir auch nichts Hochwertiges kaufen, weil du trägst es nur einen einzigen Tag.
Ja.
Und dann wird's dir noch von irgendeinem Betrunkenen vom Leib gerissen und du bist da irgendwo am Verschmelzen in irgendeiner Straßenecke oder in irgendeinem Häuser.
Ja, aber lass uns mal bitte diese beiden Dinge dieser Woche zusammenbringen, die warmen Temperaturen draußen und Kostüme, die du mal nach jeder Feier wegschmeißt und wieder neu kaufst. Also gerade die Sachen, die du bei diesen großen Karnevalsausstattern kaufst, das ist wirklich echt billig. Plastikschrott und in den Häusern und in den Vierteln rund um Berlin und rund um, teilweise in Berlin auch, aber rund um Köln auch, wo die Einfamilienhäuser stehen, da werden Häuser wie in Amerika hergerichtet, da gehen die Mütter, fahren dann irgendwie zur Metro und kaufen irgendwie riesige Kioskpackungen von Haribo-Süßigkeiten, die dann verteilt werden, eingepackte Colorado-Packungen und sowas, die Ansprüche sind gewachsen und so, dass man, wie das die letzten Jahre üblich war, so die Reste-Süßigkeiten des Jahres, die noch von Karneval rumliegen, dass man nicht verschenkt. Das geht gar nicht mehr. Die Ansprüche der Kinder sind gewachsen und die werden dann auch frech und die beschmeißen irgendwie die Wohnung mit Eiern und sowas.
Ist es so?
Ja.
Hast du das so?
Ja.
Studie gesehen. Ich krieg das gar nicht hier so mit. Ich wohne in so einem, also bis Halloween bei mir irgendwann ankommt, das wird noch Jahre dauern, dann bin ich schon tot. Ich wohne in einem sehr bürgerlichen Stadtteil. Ich glaube, im Prenzlauer Berg ist es eine große Sache. Tempelhof, Kreuzberg und so. Da sind die Kids einfach voll drauf.
Aber bist du nicht in der Gegend, wo Christian Lindner auch diese Villa jetzt gekauft hat? Ich habe davon im Spiegel gelesen letzte Woche, dass Christian Lindner, der Ehemann von Frank...
Hat er jetzt auch eine Villa?
Ja, das ist, die haben ja alle Villen inzwischen, die Politiker.
Flair hat jetzt auch eine Villa, habe ich gelesen.
Von welchem, weil ich so viele von seinen Jogginghosen trage, deswegen ist er reich geworden.
Keine Ahnung, aber der ist in eine Villa gezogen, die Flair-Villa.
Wirklich?
Habe ich nur als Schlagzeile gelesen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Aber nicht in kleinen Machen, nur auf dem Grundstück von Abu Shakas, oder?
Nee, da ist, ich glaube, ist er pro oder? Nee, er ist, glaube ich, mit den Abu Shakas gut.
Ja, er kann sich das gar nicht leisten, kontra Abu Shaka zu sein. Er ist pro Abu Shaka. Übrigens, zum Thema Anna-Maria Fercici und Bushido, auch da bin ich voll im Game drin. Auf jeden Fall, du bist doch in dieser Gegend, wo Christian Lindner diese Villa gekauft hat. Habe ich diese Woche nämlich. Wie weit bist du im Immobilien-Game drin?
Ich weiß nicht, wo. Ich bin überhaupt nicht im Immobilien-Game. Aber wo wohnt er genau? Kennst du den Stadtteil?
Ich habe nur gelesen, im vornehmen Berliner Ortsteil Nikolassee, gibt's das? Nikolaussee?
Ja, gibt's.
Nikolassee,
gibt's,
ja. Genau. Da hat er wohl eine Villa gekauft. Die Summe ist, tut nichts zur Sache. Er hat aber das Kunststück vollbracht, eine Grundschuld auf diese gekaufte Immobilie eintragen zu lassen, die knapp doppelt so hoch war oder über 1,15 Millionen Euro höher als der Kaufpreis der Immobilie. Und da wollte ich dich mal fragen, du bist immobilienmäßig gar nicht irgendwie bewandert, ne? Weil ich kenne mich auch echt wenig aus.
Ich habe Angst vor Eigentum. Da kann ich nicht mit umgehen. Dann muss man, da hat man so viel Verpflichtung. Ich möchte sowas nicht haben.
Eigentlich nicht. Olli Schulz, Doppelpunkt. Angst vor Eigentum. Wieso, warum? Ist doch eigentlich ideal jetzt.
Ist für mich nicht, war in meinem Leben nicht vorgesehen, dass ich Eigentum, dass ich so Häuser habe oder sowas. Passt auch nicht zu mir, zu meinem Charakter. Nee, überhaupt nicht, Jan. Ich wohne zur Miete und das soll auch so bleiben. Wenn ich bis zum Ende schaffe, die Miete zu bezahlen, dann bin ich schon glücklich, wirklich. Übrigens, ich trinke gerade meinen zweiten Whisky Cola des Abends heute schon. Ich habe einen vor der Sendung schon getrunken, um überhaupt ein bisschen in Stimmung zu kommen. Es war eine grauenhafte Woche. Ich muss gleich kurz was erzählen. Also Dienstag wurde Kugel eingeschläfert. Scheiße. Und ja. Dann war der Tierarzt war bei uns zu Hause. Es war ein super Typ, war ein Katzenmann. Die Einzelheiten erspare ich euch, ich will euch auch nicht hier runterziehen, aber am nächsten Tag war ich sehr schlecht drauf. Dann gehe ich zum Supermarkt in Edeka und vorne ist so ein Bäcker. Kennst du ja den Edeka?
Ja, ich weiß.
Und dann gehe ich zur Milchabteilung, die daneben ist und dann kriege ich folgendes Gespräch mit und das war viel zu doll von mir, aber ich muss es dir erzählen. Dann steht da eine Asiatin, ich glaube eine Japanerin, hat eine Maske auf, wie ich übrigens auch. Es ist wieder Maskenzeit. Es ist wieder Maskenzeit. Und die Verkäuferin sagt auf einmal super laut, ich verstehe Sie so schlecht, weil das war eine Japanerin, die wahrscheinlich ein bisschen leiser redet. Ich verstehe Sie so schlecht, nehmen Sie doch mal die Maske ab, sonst kann ich Sie hier gar nicht hören. Und die bleibt so ganz ruhig und lächelt so. Und dann so, hier, Maske mal abmachen. Und ich, ne, in einem viel zu lauten Ton, hab gerade Katze eingeschläfert, richtig scheiße drauf. Schrei von der mit der Milch in der Hand. Sie haben den Kunden hier gar nicht zu sagen, ob jemand eine Maske auf hat oder nicht. Sie haben die Leute freundlich zu bedienen. Das ist ihr Job. Hören Sie mal auf, hier so anmaßend zu sein. Und hau gleich eine Hasstirade raus, die viel zu doll war. Selbst die Japanerin hat gedacht, Alter, was ist er denn jetzt für ein Typ? Der war natürlich, und ich habe gedacht so, das, ach, und dann wollte ich eigentlich gut sein, nett sein, und das hätte man noch alles viel freundlicher regeln können. Aber so eine Momente hast du nicht, ne, wo du die Kontenance verlierst. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die mich mal irgendwo gesehen haben und denken, oh, die Schulz ist echt ein verrückter Typ, weil diese emotionalen Ausbrüche kommen natürlich irgendwo her. Ich fand es trotzdem auch wirklich anmaßend, der Frau dauernd zu sagen, sie soll die Maske abnehmen, damit man sie versteht.
Ja, weißt also du? Vor allem, wenn das so ein unhöflicher Ton ist und sowas. Und wenn dann, ich hatte in der Bahn diese Woche das etwas weirde Erlebnis. Also jetzt ich will doch nicht mit Bahngeschichten langweilen.
Trotzdem war das, wollte ich kurz sagen, habe ich danach auch gedacht, oh, du Idiot, ey, hätte man auch alles cooler reden können. Wie so ein Typ, so ein
Gerechtigkeits-. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, und du hast dann aber auch gerne, wenn du impulsiv bist, so einen zu lauten Ton. Ich war in der Bahn im Bordbistro und die haben irgendwie Personal gewechselt in Hannover. Und ich bin dann so relativ spät ins Bordbistro reingegangen. Und die haben, weil mittags war es zu voll, da saß nur Bundeswehrsoldaten und irgendwie, weil ich am Freitag gefahren bin, und saßen nur Bundeswehrsoldaten und irgendwie Polizisten drin und haben irgendwie einen Kaffee getrunken. Und ich war so, oh, ich habe voll Hunger, ich will aber nicht irgendwie mir irgendwie so einen Snack mit irgendwie mitnehmen zum am Platz essen, sondern ich will mich hier hinsetzen. Und dann war kein Platz frei und dann bin ich ein bisschen später gegangen, sodass ich um 17 Uhr drin war. Und dann haben die gerade Personalwechsel gemacht in Hannover und haben aber dann nicht bedient bis Wolfsburg. Und ich dachte so, warum, ihr macht Personalwechsel, warum braucht ihr denn bis Wolfsburg? Also fast eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, bis die Bedienung aufwand. Und dann bin ich in die Küche rein und weißt du, kennst du diese Küche?
Hast du selber was gemacht?
Nein. So, wenn sie mir zeigen, wo die Zwiebeln sind, schnipp ich mir selbst meine Königsberger Klopse zurecht. Nee, kennst du, weißt du, wie diese komischen Küchen sind in der Bahn? Da gehst du quasi, man kann rechts vorbeigehen zum Bistro-Teil. Ich war in dem Restaurant-Teil, wo man sich hinsetzen kann. Und dann kann man in die Küche rein. Dann habe ich so einen Schritt in das Restaurant reingemacht und sie war so, gehen Sie bitte aus dem Restaurant raus, das ist aus hygienischen Gründen. Und ich schwöre dir, ich habe gesehen, wie die gerade vom Bahnsteig kam, sich mit der Hand die Nase abgewischt hat und sich original ohne die Hände zu waschen an diesen komischen Konvektomaten gestellt hat, um alles da irgendwie einzurichten. Ich war auf jeden Fall super hygienisch, weil ich mein Hygienezeug dabei hatte und ich durfte nicht den Fuß in die Küche setzen. Da war ich so sauer, bin ich wieder zum Platz zurückgegangen, habe ich nichts gegessen. War ich so sauer
einfach. Bist aber trotzdem da sitzen geblieben, oder?
Ja, und die Bedienung auch geil. Die hatte auch mega weird. Die kam dann rein in Hannover, hat ihren Rucksack auf einem freien Platz, wo so ein junger Mann saß. Würdest du irgendwas ausmachen, wenn ich kurz den Rucksack hier hinstelle, so einen Bahnrucksack? Der junge Mann dann so, ja, mach, weil er hat irgendwie am Laptop gehangen. Und hat sie quasi wirklich die ganze Zeit zwischen Hannover und Wolfsburg ihren kompletten Bahnrucksack auf dem Platz gegenüber von dem Typen abgestellt. Und dann hat sie aus dem Rucksack oben rausgenommen eine Bibel. Und hat die Bibel, ohne Witz, und hat die Bibel auf den Tisch gelegt. Im Bordbistro.
Und hat er mit ihm durchgearbeitet?
Nein, und die Bedienung hat auch keine Maske getragen. Und da waren so viele Red Flags in da hochgegangen, dass ich einfach das Bordbistro wortlos verlassen habe und mich wieder an den Platz gesetzt habe. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, habe dann Ditschbrezel gegessen am Berliner Hauptbahnhof, der übrigens immer noch, das ist ein kleiner Wink mit dem Zaunfall bitte, liebe Organisatoren vom Berliner Hauptbahnhof, war ein freundlicher Hinweis das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben. Inzwischen ist es eigentlich eher eine Dienstanweisung. Bitte fangt doch mal an, mit Piktogramm zu arbeiten, dass man, wenn man, der Bahnhof ist zu unübersichtlich, man weiß nicht, wo man reinkommt, man weiß auch nicht, wo man rauskommt. Mach doch einfach Ausgang Reichstag, Ausgang Nicht-Reichstag. Also mach doch mit Piktogramm und nicht Washingtonplatz und Europaplatz. Ich kann es mir nicht merken. Mach einen Reichstag, dann weiß ich, wo ich rauskomme, und mach einen Reichstag durchgestrichen oder irgendwie hintenrum oder sowas. Ich kann es mir nicht merken. Ich bin wieder am falschen Ausgang rausgegangen. Sag mal schnell, wo ist Washingtonplatz? Hinten oder vorne?
Ich weiß es auch nicht.
Siehst du, weißt du auch nicht.
Es nervt mich jedes Mal.
Ey,
es nervt
mich jedes Mal. Ich hab's wirklich lieb gesagt.
Auch mit Leuten sich verabreden, welcher Ausgang.
Ja.
Es sind zwei Ausgänge und trotzdem schafft man es immer, dass der andere am anderen Ausgang steht.
Man weiß es nicht. Und letztes Mal, es hat eine zuständige Frau aus dem Hauptbahnhof geantwortet bei Twitter und ich habe das mitbekommen, dass die Bahn-Community den Hinweis, den wir im Podcast gegeben haben, zumindest der zuständigen Frau in Berliner Hauptbahnhof durchgegeben hat. Das ist echt kein Akt. Ich komme auch gerne vorbei mit einem Plotter und mache euch da ein paar Aufkleber für eure Schilder oben dran. Es wird groß irgendwie jetzt Berlin aufgeklebt, weil da irgendwie eine S-Bahn ausgefallen ist am Freitag. Aber dass ihr mal statt Washington und Europaplatz, das weiß wirklich niemand, einfach mal Reichstag, damit alle wissen, dass der Reichstag
ist. Das wäre so einfach.
Ja, echt, einfach den Reichstag.
Ja. Gibt's nicht in Berlin.
Gibt es einfach nicht. Diese Stadt ist dysfunktional. Es wird neu gewählt.
Trotzdem bist du auch gerne, ist eine Hassliebe. Du bist auch gerne in Berlin.
Ja, aber
ein bisschen findest du auch gut.
Ich war so wieder aufgeladen mit Hass, weil ich bin dann mit dem E-Scooter, ich bin durch den Tiergarten gefahren. Wusstest du, dass hinter der Siegessäule so eine Cruising Area ist? Ich kam da rein, ich fahre mit dem E-Scooter durch und denke, was gucken die mich alle so an? Ich bin noch nie lang gefahren. Ich fahre da durch und denke, was sind die alle so freundlich zu mir? Aber die wollten Geschlechtsverkehr haben.
Ich kenne alle Cruising Areas in Berlin.
Wo ist denn noch Grunewald, eine?
Grunewald gibt's auch eine. Da gehe ich mit Juri immer längs, also weil da sind keine anderen Hunde, wenn ich mal eine Ruhe haben will. Da sind nur Leute, die ab und zu mal so hinterm Baum winken und sagen Hi. Das ist wirklich eine ganz alte, ich glaube, das gibt's bestimmt schon lange. Ich bin da nicht so richtig drin in dieser ganzen Cruiser-Area. Aber es gibt zwei auf alle Fälle, eine im Grunewald und eine im Tiergarten. Jan, ich habe dir eine Mail gerade geschickt und zwar von Emre. Emre hat letzte Woche seinen Vater vorgestellt mit dem Dönerladen.
Ah, bei Local Heroes. Weißt du, ja, ich hab direkt mitbekommen, am Tag nach unserer Ausstrahlung war irgendwie die Augsburger Allgemeine Zeitung oder irgendwie so ein Allgäuer Tageblatt, ist bereits in Emres Vaters Imbiss gegangen und hat eine Reportage gemacht.
Entschuldigung, siehst du, was für eine Macht wir haben. Auf alle Fälle, sein Vater ist jetzt so motiviert, weil der Laden so gut läuft, schreibt er, dass er ab nächste Woche seine sehr aufwendige Spezial-Knoblauchsoßen-Rezeptur aus den 90er Jahren wieder anrühren wird und er lädt euch herzlich ein, mal rumzukommen.
Das ist ja super. Lieber Emre, vielen Dank, lieber Emre, für diese tolle Nachricht. Und darunter hat der Emre auch ein Video geschickt. Ich finde es nämlich auch echt süß. Ich spiele es mal ab.
Hallo Jan und Oli. Herzlichen Dank für alles. Ich bin seit langer Zeit also Dönermeister. Ich bin erst einmal so aufgeregt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Seit gestern habe ich noch mehr Gäste bekommen und noch netter und freundliche Gäste. Also euch hat es wirklich sehr glücklich gemacht. Danke nochmal für alles. Ich hoffe, irgendwann kommt es uns Döner essen, unsere spezielle Soßen und so. Herzlichen Dank nochmal für euch und alle Mitarbeiter. Dankeschön.
Ach, es ist so schön.
Vielen Dank, Emre, für diese tolle Nachricht.
Emre nötigt seinen Vater aber auch ein bisschen dein Gefühl aufzunehmen, glaube ich. Der hat nicht so richtig Bock, aber es ist ganz süß und wir freuen uns immer, wenn wir einen Laden unterstützen.
Ja, liebe Grüße. Wirklich,
es ist unsere kleine, ganz liebe Grüße an Emre und seinen Vater.
Ja, der Wirtschaft geht schlecht.
Ali heißt sein Vater.
Ja, genau. Liebe Grüße an Ali und an Emre und das ist Wirtschaftsförderung. Und das ist nochmal der Name Knobi Kebab in Kempten im Allgäu. Und es gibt jetzt, wenn alles gut läuft, tatsächlich die legendäre 90er Jahre Knoblauchsoße. Ja,
immer noch reden.
Die nicht gemacht wurde seit den 90ern, ist eigentlich ein verbotenes Rezept. Das, weißt du wie früher bei Coca-Cola, wo dann Kokain drin war? Oder früher, als noch echtes Stiertestikel bei Red Bull drin waren.
Oder Absinth, vielleicht macht der Absinth mit rein in die Knoblauch.
Es ist auf jeden Fall super Schneiden geheim.
Ein Ohr ab danach im Rausch.
Ist super geheim und bei Knobi Kebab in Kempten gibt es jetzt demnächst wieder die geile 90er-Jahre-Soße. Und ich finde es total geil, dass der Vater von Emre sagt, er ist seit vielen Jahren Dönermeister. Und ich bin mir nicht ganz sicher, da muss ich mal der Industrie und Handelskammer Standort Deutschland, auch der hat eine Ehre zu verteidigen. Ich bin mir nicht sicher, ob Dönermeister wirklich ein Meisterberuf ist, den man erlernen kann oder ob es eher so ein Impro-Ding ist wie Podcaster.
Bin ich mir nicht sicher, aber Dönermeister klingt stark, finde ich gut. Ja. Wahrscheinlich musst du da irgendwas besonders gut können. Die spezielle Knoblauchsoße aus den 90ern anrühren oder so ähnlich. Jan, ich muss mit dir noch über was reden,
ganz
anderes, was mir super auf dem Herzen liegt. Ich glaube, mit fast 50 Jahren bin ich im Alter, wo ich den Absprung jetzt mache, beziehungsweise den Anschluss online-mäßig mit dem ganzen Social-Media-Kram, dass ich das nicht mehr schaffe. Und ich wünsche mir eine App, die mir täglich sagt, was gerade das Geilste ist, was man sich angucken kann. Zum Beispiel habe ich verpasst, dieses Konzert für den Drummer von den Foo Fighters, weil mir das keiner gesagt hat. Habe ich mich tierisch geärgert. Das wurde auf YouTube übertragen. Und ich würde so geil finden, eine App, die mir sagt, was im Internet immer gerade das Geilste ist und was man gesehen haben muss. Wo man so eintippt, was einen interessiert und dann kriegt man jeden Tag so Tipps. So eine App hätte ich gerne. Weißt du, was ich meine?
Ja, weißt du was, Olli? Diese App gibt's bereits, die heißt Twitter. Seit über 10 Jahren ist das der Hauptgrund, warum ich das nutze. Es nervt natürlich, weil diese Leute natürlich Freaks sind und man selber zum Freak wird. Aber es ist das die geilste Quelle für die heißesten Informationen. Bevor die Sachen irgendwo als Eilmeldung gepusht werden bei Zeit Online, hast du die schon in allen Facetten vorher bei Twitter gelesen. Da bist du wirklich nah an der Quelle und du weißt, was abgeht.
Aber dafür muss man sich erniedrigen lassen auf Twitter dafür.
Ja,
das gehört dazu. Musst du dich in Rudelkämpfen beteiligen und ähnliches.
Ja, es sei denn, schwingst
dich über. Ich möchte einfach eine App, die mir sagt, pass mal auf, heute 17 Uhr musst du unbedingt YouTube sehen, da ist eine Live-Übertragung davon. Dann gibt's eine geile neue Doku vom NDR, die kannst du dir auch angucken. Hier, das ist noch geil. Also die alles auflistet, was man geil findet. So eine App hätte ich gerne.
Hatte nicht mal Joko so eine komische Go-Butler-App? War das nicht?
Da kannst du Sachen bestellen.
Nee, das war, der hatte doch mal so eine Butler-App, wo er irgendwie das supported hatte, und dann habe ich angefangen, das zu nutzen und habe irgendwelche mega weirden Wünsche gehabt und sowas. Und ich glaube, deswegen sind die dann auch wieder pleite gegangen oder wurden verkauft an irgendwen. Aber das ist so ein bisschen digitaler Zivildienstleister eigentlich. Also eine App, die sich so ein bisschen kümmert. Oder
genau jemand, ein junger Hörer, der Bock hat, mir täglich irgendwie so eine kleine Liste zu machen mit interessanten Sachen. Einer, der sowieso nur rumhängt. So ein Specknacken, der die ganze Zeit vom Rechner hängt und der sowieso alles weiß, 18 ist und mir das immer zuschicken kann, obwohl der vielleicht andere Interessen als ich.
Ja, ich habe auf meinem Zettel zwei Sachen stehen. Zum einen Elon Musk und zum anderen Elon Musk, müssen wir gar nicht drüber reden. Wir sind ja nicht bei Markus Lanz, der übrigens immer noch krank ist. Der hat irgendeine Krankheit, aber es wird nicht gesagt, was es ist. Ich vermute Corona, aber vielleicht
mit den Füßen. Ist mit den Füßen.
Was hat er denn? Einen eingewachsenen Zehennagel oder was?
Irgendwie sowas, genau.
Oder Robin Alexander hat ihm zu lange am kleinen Zeh gelutscht und jetzt tut er weh. Und deswegen kann er.
Füße eitern.
Markus Lanz kann keine Fernsehen machen, die Füße eitern.
Nee, Spaß beiseite. Gute Besserung.
Gute Besserung, Markus. Komm bald wieder auf den Damm und so. Deutschland braucht dich. Auf jeden Fall, Elon Musk hat Twitter gekauft. Das ist eine Sache, die ich zu besprechen noch, also jetzt in dieser Sendung, mir vorgenommen habe. Und das zweite ist eine etwas kleinere Geschichte. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Rosa Luxemburg, Sarah Wagenknecht. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Phänomen Sarah Wagenknecht aus unterschiedlichen Perspektiven. Habe schon lustige Gag-Beiträge gemacht und die interviewt und irgendwie Scherze mit ihr gemacht. Und es ist mir vorhin auf dem E-Scooter, als ich am Tiergarten an der Stelle vorbeigefahren bin, wo Rosa Luxemburg in den Kanal geworfen wurde, den Landwehrkanal, und Karl Liebknecht ein paar Meter weiter, ist mir aufgefallen, Momentchen mal. Ich kenne das Geheimnis von Sarah Wagenknecht. Ich weiß, was ihre Magie ist. Warum sie so eine unglaubliche Anziehungskraft auf weite Teile des linken Spektrums hat. Warum ihr selbst verziehen wird, dass sie knallharten Populismus macht, irgendwie hufeisenmäßig mit den Rechten anbandelt, Querfront aufbaut und AfD-Wähler abgrast mit dem peinlichsten Populismus, den man von links wie rechts scheiße finden kann. Und zwar haben Sarah Wagenknecht und Rosa Luxemburg einfach dieselbe Anzahl an Silben und dieselbe Melodie ihres Namens. Und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich absolut, ich beschäftige mich jetzt hier absolut nicht mit Inhalten, sondern nur der reine Anschein. Wir sind eine oberflächliche Sendung. Ich bin ein oberflächlicher, praktischer Typ. Aber ich schwöre dir, 80% des politischen Geheimnisses von Sarah Wagenknecht und auch der Magie von Sarah Wagenknecht liegt.
Ist der phonetische Klang ihres Namens, würdest du sagen.
Weil alle Leute sofort, wenn sie Sarah Wagenknecht im Kopf haben, die große linke Ikone Rosa Luxemburg im Kopf haben, die exakt einen gleich klingenden Namen hat. Und ich schwöre dir, das ist ein Faktor. Und den kannst du nicht wegleugnen, nicht mit den besten Argumenten, weil du fängst an Sarah Wagenknecht und ich habe dann in mich selbst reingehört, wenn ich Sarah Wagenknecht denke, denke ich als nächstes Rosa Luxemburg. Und das wird die beiden großen linken Persönlichkeiten auf unterschiedliche Art und Weise überhaupt nicht gerecht. Es ist vollkommen falsch. Sorry Rosa Luxemburg und irgendwie auch sorry
weißt
Sarah
du, wer
Wagenknecht.
Weißt du, genauso viele Silben auch noch hat? Thilo Sarrazin. Sarah Wagenknecht, Thilo Sarrazin,
Rosa Luxemburg. Ja, aus der Reihe fällt Karl Liebknecht. Deswegen auch immer, ich würde sagen, in der Aufmerksamkeitsreihenfolge, Rosa Luxemburg, Sarah Wagenknecht, Thilo Sarrazin, Karl Liebknecht. Er hat keine geile Melodie, aber Sarah Wagenknecht, Rosa Luxemburg. Thilo Sarrazin. Es ist ein geiler Rhythmus.
Neuer Hit für Fanta 4 vielleicht.
Ich glaube,
das könnte ein neuer Hit werden.
Das ist zu politisch, die sind Mainstream, das verkauft keine Tickets bei Aldi.
Das stimmt. Wir machen ein bisschen Musik. Ich habe neue Songs dabei für euch. Ja. Sophia ist eine Band, die in den 90ern oder Nullerjahren ziemlich groß war. Ich habe mal mit denen zusammen gespielt und fand den Sänger wahnsinnig unsympathisch. Deswegen habe ich noch kein Lied auf die Playlist gepackt. Heute erbarme ich mich natürlich mal, weil es ist eine super Band und der Typ hatte vielleicht einen schlechten Tag. And Done Again von der letzten Platte. Mir hat jemand geschrieben, er hat Sophia live gesehen vor 150 Leuten. Viel zu wenig Leute. War eine großartige Band in den 90ern oder Nullerjahren, wie gesagt. Und freue mich, dass es die noch gibt. Und den Song fand ich großartig. And Done Again packe ich rauf auf die Fiddy und Bumsi-Liste. Und Jerry Lee Lewis ist tot.
Oh yeah, yeah. Ja, habe ich mitbekommen.
Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Ich habe überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, der ist schon ewig lange tot.
Das war Jerry Lewis, der schon lange tot ist.
Nee, der lebt auch noch.
Jerry Lewis lebt nicht mehr.
Jerry Lewis lebt noch.
Nein, Jerry Lewis lebt nicht mehr. Hundertprozentig nicht.
Wirklich nicht?
Nein, hundertprozentig nicht. Warte.
Das muss.
Hier googelt der Chef noch selbst. Ist vor kurzem gestorben.
Noch selber.
Jerry Lewis ist gestorben im Jahr 2017. Also lebt schon ziemlich lange nicht mehr.
Krass.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Wer auch okay. nicht, wer
Great
auch
Balls nicht, of Fire, großartiger Song. Jerry Lee Lewis hat den Rock'n'Roll miterfunden, hat damals auf diesem brennenden Piano gespielt. Gibt einen Film mit Dennis Quaid aus den 90ern, der seine ganze Biografie zeigt. Er ist auch bekannt geworden dadurch, dass er seine minderjährige Cousine geheiratet hat in einem Staat, in dem das möglich war. Und das ist eine Leidenschaft, die er mit anderen Musikern teilt. Keine Ahnung, habe ich auch nicht weiter verfolgt. Ich bin auch nie riesiger Fan gewesen. Der Song ist aber ein Klassiker. Packe ich auf die Liste. Rest in Peace, Jerry Lee Lewis und Sophia. Das sind meine beiden Songs für die heutige Sendung.
Ich habe auch noch einen Song oder zwei Songs. Und zwar habe ich weiß gar nicht warum. Ich bin auf der Zirkus Roncalli Playlist gelandet und hatte so alte Zirkusgefühle. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Song auch im Curb Your Enthusiasm Soundtrack enthalten ist. Ich musste da sehr dran denken. Und spiel wirklich von der Edition Roncalli, den von Georg Pommer, ich glaube, in seinem Orchester interpretierten Song La Foggeraccia, von der Edition Roncalli und einfach aus der Reihe Leute, die tot sind, von denen man sicher ist, dass sie tot sind, nämlich auch da habe ich mich diese Woche so reingeschraubt ins musikalische Lebenswerk von Vico Toriani, den ich nie als...
Der ist tot.
Der ist schon lange tot. Den ich nie als Showmaster irgendwie aktiv mitbekommen habe und der auch... Ich habe zu Rudi Carrell einen dreimal dickeren Bezug als zu Vico Toriani, aber einfach nur, weil es irgendwie ein funky Song ist. Calcutta liegt am Ganges von Vico Toriani. Mhm. Und wenn man sich diese ganzen Sachen durchhört, von auch so die alten Peter Alexander Songs und sowas, es imprägniert auf jeden Fall, wenn man gerade bei Twitter irgendwie so ein bisschen abgefuckt ist von allem und auch von dieser Fettnäpfchenwelt, wo man aufpassen muss, ob man irgendwie mit einem falschen Schritt aus Versehen geheime Akten veröffentlicht und Leute da sauer sind auf einen und sowas. Das ist total geil, wenn man diese alten deutschen Showtunes anhört. Das war wirklich so eine absolut nicht aufgeklärte, absolut komplett unvoke Männerwelt. Da müssten sich auch Bildredakteurinnen und Redakteure super wohlfühlen, sich das anzuhören. Mal Vico Toriani, Calcutta liegt am Ganges. Und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig mit einer ziemlich anstrengenden, wir sind beide ziemlich angeregt.
Sorry, ich tut mir leid, wenn ich heute so kraftlos bin, Jan.
Das macht aber nichts. Ich massiere dir jetzt gleich mit dem Sound meiner Stimme so ein bisschen den Rücken und ich hole dich aus dem Loch raus, Olli. Ich habe Beton.
Nee, das schaffst du heute leider nicht mehr. Es war wirklich eine derbe Woche. Ich muss mich entschuldigen. Dafür wird die nächste Saison wieder ein richtiger Kracher. Aber es war
ich bin total nicht zu viel versprechen. Nicht zu viel versprechen.
Ach, come on. Wir sind gleich wieder da.
Wir sind gleich wieder bei Fest und Flauschig und ich schraube mir noch ein Heineken rein gleich, beziehungsweise ein anderes Bier, was irgendwie es gibt ja
noch. Ich mache auch noch ein Visi-Cola, komm.
Wir machen heute ist die Suff-Sendung.
Die Sendung kriegt heute noch einen Change. Die kriegt gleich noch einen Change.
Die Sendung mit dem
Gewissen. Die Sendung mit dem Twist heißt die heute.
Die Sendung mit dem Twist und der Twist ist Alkohol. Wir sind angekommen im Mainstream-Show-Geschäft. Ohne Alkohol geht an manchen Tagen gar nichts mehr. Aber wir delivern auch wirklich hier Woche für Woche. Da muss man sich mal ein bisschen zusammenreißen als Zuhörerinnen und Zuhörer. So, bis gleich. Wir sind gleich wieder dabei.
Wir sind gleich wieder da.
Bin krankgeschrieben. Bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Es sind eure alten Freunde Olli Schulz und Jan Böhmermann. Es ist Fest und Flauschig. Es ist die große Sonntagssendung. Wir sind desolat heute. Wir wissen das selber, weil wir uns immer reflektieren, wenn wir uns im Spiegel angucken nach der Sendung. Können wir uns nach der Sendung im Spiegel angucken? Meistens nicht. Deswegen haben wir den Spiegel abgebaut. Und ich habe, Jan, ein Problem. Ich habe Stinkwanzen in der Wohnung und zwar richtig viele.
Moment. Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir kurz aufräumen. Wir reflektieren uns natürlich nicht immer. Manchmal sagen wir auch Sachen, die komplett unreflektiert sind und merken das teilweise 5, 6, 10 Jahre später, indem die Sachen einfach rausgepiepst werden von Spotify, weil sich die Zeiten ändern. Das ist, wenn man so ein alter Guru ist, dann dreht sich die Welt um einen einfach weiter, während man selbst sich nicht verändert. So ist das nun mal. Und jetzt kommen wir zu den Stinkwanzen, Olli. Eigentlich wollte ich heute mit dir über deinen Medical Check-up sprechen. Du bist doch jetzt, wo du auf die 50 zugehst, musst du jetzt, glaube ich, alle 2 Monate zum TÜV. Und du warst nicht
bei gestern.
Medical Check-up.
Gestern hatte ich einen Medical Check-up-Termin. Da wurde alles bei mir.
Was wurde gemacht? Ich will alle Details wissen.
Finger im Po.
Finger im Po? Was hat er gefunden?
Ich war bei einer Urologin. Ich musste erstmal ich wurde rumgereicht und ich habe ganz viele Sachen gemacht an einem Tag. Und es geht mir wohl ganz gut körperlich. Ich denke immer, die müssen die Blutkonserven vertauschen irgendwie oder sonst was. Blut wurde abgenommen, Lunge wurde geröntgt, dann wurde hier meine Halsschlagader überprüft und all so eine Sachen. Mhm. Herzüberprüfung, Belastungstest wurde gemacht.
Psyche? Ist die Psyche auch mal durchgecheckt worden?
Psyche wurde nicht gecheckt, leider.
Ja.
da komme ich immer zum Glück mit gut durch. Und dann wurde ich am Ende zu einer Urologin geschickt.
Das ist die Urologin
meines Lebens, weil es das erste Mal, dass ich komplett untersucht wurde mit Prostata und allem drum und dran. Aha. Ich lag da nackt vor einer sympathischen Frau und ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass das jetzt irgendwie unangenehm ist oder sonst was. Ich habe es einfach durchgezogen. Ohne einen dummen Spruch, doch, ich habe viele dumme Sprüche gebracht, aber nicht von wegen, oh, das ist aber komisch, dass eine Frau mich jetzt untersucht. Nein, sie hat mir gnadenlos einen Finger im Po geschubst, sage ich schon, reingesteckt. Und die Prostata ist normal groß. Für alle Leute, die beunruhigt waren hier bei Fest und Flauschig.
Gute Nachrichten.
Ich kann es euch sagen, sie hat eine normale Größe, die Prostata.
So groß wie eine Apfelsine.
Es wurde alles sauber abge... Und also ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Durchfall ist auch weg. Mir geht's gut.
Olli Schulz. Also körperlich. Doppelpunkt Geständnis in der Bunte auf einer Doppelseite. Die Prostata ist normal groß. Neben so Chiara Ohofen und irgendwie Maria Furtwängler. Doppelseite Olli Schulz.
Tag 24, hier ist eure Schlagzeile.
Nein, ich finde es geil, wenn das eine Geschichte bei Bunte wäre. Da frage ich mich sowieso, warum diese ganzen Revolverblätter, aber gerade so Gala und Bunte, warum die nicht längst mal das Podcaster- und Influencer-Game entdeckt haben. Nur ab und zu siehst du da mal Leute außerhalb der Hör mal auf,
das ist unsere letzte Bastion hier.
Nein, aber Olli Schulz, der Olli Schulz, der offen über die normale Größe seiner Prostata redet, ist normalerweise eine Doppelseite in der Gala. Und ich will eigentlich auch die Prostata sehen. Oder so stellt sich die Prostata der Bildzeichner vor.
Mhm. Weißt du, oder was?
Nee, also so Illustration, dass der Bildzeichner, der immer, wenn irgendwie Gerichtsverhandlungen sind, wo irgendwelche Angeklagten sind, die man aber nicht abgeschossen hat mit dem Fotoapparat, dann kommt dann der Bildzeichner. So sah der Bildzeichner die Gerichtsverhandlung, wo dann so weinende Zeugen porträtiert werden. Und dass der Bildzeichner für die Bunte einfach auf einer Doppelseite mal ein Bild...
Meine Prostata zeichnet.
So sieht der
Bild. Oder generell zur Aufklärung, wie Dr. Sommer einer Bravo.
Überhaupt die Bunte Leserschaft, auch die Gala-Leserschaft, ist prädestiniert dafür, großflächiger über Prostata-Leiden aufgeklärt zu werden. Genauso übrigens, wir haben ganz viel Feedback bekommen zum Thema Phallographen aus der letzten Sendung. Das war wirklich... ich habe zum Beispiel eine sehr lange E-Mail bekommen... Namen sage ich jetzt mal nicht, dass der Phallograph, also dieses Gerät zur Messung von Durchblutung von männlichen Geschlechtsteilen, unter anderem auch dafür genutzt wird in der Therapie oder in der Diagnostik von pädophilen Sexualstraftätern oder pädophilen Trieb...
Neigung, die bei Männern erkannt wird. Und da gibt es, glaube ich, ziemlich schockierende oder auch ernüchternde...
Genau, also Ärzte können dann quasi tatsächlich oder machen, es wird immer noch eingesetzt, das war mir gar nicht so klar, eben in dieser Welt, in der forensischen Psychiatrie und so weiter. Also ist nicht nur ein Quatschinstrument, wo irgendwie Raketentechnik in den Penis-Schwellkörperdruck reingesteckt wurde, während man viele andere Dinge, die man vielleicht eher mal hätte erforschen können, unter den Tisch gefallen lässt, sondern es ist tatsächlich sinnvoll an einigen Stellen. Aber jetzt weg von der Prostata, zur Stinkwarze. Was sind Stinkwanzen bitte, die sich in deiner Wohnung...
Google mal Stinkwanzen, das sind super eklige. Hast du keine zu Hause?
Nein.
Und die stinken halt wirklich. Die stinken so, als wenn man einem alten Moderator die Vorhaut zurückzieht. Also wirklich, die sind sowas von eklig.
Ach so, aber die kenne ich. Das sind Stinkwanzen?
Ja. Und die sind gerade vermehrt in meiner Wohnung.
Die sind in Gibt's Berlin
gerade irgendwie sowas wie Schlupfwespen oder so, jemand der die tötet, ein anderes Tier, weil das mit den Schlupfwespen und den
Lebensmittelmotten sehr gut geklappt. Die musst du wie Pac-Man, die Geister frisst, musst du den fressen mit deiner Vorhaut.
Oh Gott. Wir haben es ja gesagt, die Sendung mit dem Twist.
Du musst durch die Wohnung laufen und wup machen und hoffen, dass du viele von diesen Stinkwanzen einfängst. Und wenn du 1000 hast, dann kommst du ins nächste Level.
Nächste Sendung sprechen wir wieder Bücher, versprochen. Gibt für ein bisschen mehr Hochkultur.
Ich hatte auch echt eine harte Woche. Wir haben diese Woche die NSU-Akten veröffentlicht, zusammen mit Frag den Staat vom ZDF-Magazin. Wir haben monatelang an dieser Sendung gesessen und der hessische Verfassungsschutz hat ja Scheiße gebaut, kann man mal gelinde gesagt sagen, bei der Aufklärung der NSU-Morde. Und hast du von dieser Geschichte gehört, dass dieser Verfassungsschützer quasi eine Minute und 46, nachdem der sich in dem Internetcafé von Halit Yozgat ausgelockt hat, ist die Leiche von dem Internetcafé-Besitzer Halit Yozgat gefunden worden. Und der Verfassungsschützer vom hessischen Verfassungsschutz war mit dabei. Und dann wurde das Ganze aufgeklärt und dann wurde aus dieser Aufklärung ein riesen Kompendium zusammengestellt. 170 Aktenseiten und die wurden gesperrt für 120 Jahre, wurden dann nochmal auf 30 Jahre runtergesetzt. Also sollte eigentlich streng geheim bleiben und wir haben die diese Woche veröffentlicht. Und das war sehr anstrengend, weil wir die Akten um keine digitalen...
Ihr habt die veröffentlicht?
Wir haben die veröffentlicht. Wir haben die kompletten Akten ungeschwärzt mit nur wenigen Einschwärzungen an Stellen, wo es persönlichkeitsrechtlich schwierig war, aber ansonsten echt alles rausgehauen, auf den Server gestellt zum Runterladen, damit sowohl die Angehörigen der Opfer, die sich seit Jahren diese Akten einfordern und wissen wollen, was war los beim hessischen Verfassungsschutz, als auch die Öffentlichkeit selbst ein Bild machen kann. Und wir haben die aber, um unsere Quellen zu schützen, haben wir diese NSU-Akten händisch abgetippt über einen irre langen Zeitraum, um ein neues Dokument zu erstellen und keine digitalen Spuren zu hinterlassen, die auf unsere Quellenrückschlüsse zulassen. Das war also eine unglaublich lange Vorbereitung.
Man konnte es nicht abfotografieren oder so, oder?
Nee.
Es gibt doch inzwischen diese neue Funktion, Textscan.
Ja, aber wir haben es tatsächlich händisch abgetippt, auch um tatsächlich ganz sicher zu sein, dass wir keine sensiblen Informationen auslassen, die wir schwärzen müssen aus persönlichkeitsrechtlichen oder anderen sicherheitstechnischen Erwägungen. Aber es ist nicht viel geschwärzt, nur so ein bisschen was. Es kann man übrigens immer noch unter verfassungsschutz.de runterladen. Wer sich dafür interessiert, was der hessische Verfassungsschutz über 12 Jahre verkackt hat, oder noch länger, also bis Mitte der 90er Jahre, verkackt hat bei der Aufklärung von rechtsextremer Mordserie des NSU, der kann sich das gerne durchlesen. Ist wirklich sehr interessant. Und das Allergeilste war, in der Sendung, wurden die Akten dann präsentiert, und ich habe so eine Aktenmappe gehabt, und normalerweise, wenn ich eine Aktenmappe präsentiere, sind es einfach nur Props, also irgendwie Seiten, wo dann irgendwie Wingdings drauf ist, und dann habe ich die Akte aufgemacht und waren das halt die echten NSU-Akten. Also die echten 170 aufgemacht, und dann waren es die echten Akten. Also die Ausstattung hat die echten Akten ausgedruckt. Das fand ich total lustig.
Und wo sind die jetzt? Bei dir immer noch.
Die kann sich jeder runterladen. Verfassungsschutz.de.
Ja, aber die echten meine ich jetzt.
Die echten Akten, das geht dich überhaupt nichts an. Wir schützen hier die Quellen.
Jan, ich muss super dringend mal pullern. Können wir einmal jetzt beide auf 3 auf Pause drücken und sofort weitermachen?
Können wir gerne machen, aber ich würde gleich gerne mit dir über Elon Musk sprechen, und ich habe noch eine tolle historische Geschichte vorbereitet, die dich sicherlich so dringend interessieren wird, wie du jetzt pissen musst. Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Ja. Es ist der Podcast, ja, den ihr alle liebt. Mir zugeschaltet Jan Böhmermann.
Ja, ich hab heute ein graues T-Shirt, und ich sehe ein bisschen aus wie Til Schweiger im Arbeitsmodus. Hier ist Fest und Flauschig, die Sendung mit dem Twist ist der Titel der Sendung heute. Weil die Sendung einen Twist hat, und dieser Twist ist heute eine Mischung aus Vorhaut und Alkohol. Es tut mir wahnsinnig leid, wirklich für alle Leute, die es mit ihrer Familie heute am Heiligen Sonntag hören wollen, die extra die Großmutter eingeladen haben, den guten Kuchen geholt haben vom Bäcker.
Genau.
Und sich schön zusammen
vor das Radio. Es gibt immer diese Sendung, wo dann die Kinder die Eltern überzeugen wollen, ey, hört die beiden mal, die sind super cool, und dann gibt's genau so eine Sendung.
Das ja, oder wo die Eltern die Kinder überzeugen wollen und dann die Eltern das Ding anmachen und denken, sie können es mit den Kindern im Auto hören, und dann wird über Vorhäute geredet, und viele Junge, also Kinder haben ja, ab wie vielen Jahren kriegt man eine Vorhaut als Junge?
14, 15 fängt die an zu wachsen erst, oder? Weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ich kann mich auch nicht mehr.
Oder?
Die Zeit, in der mir die Vorhaut gewachsen ist, war ein absoluter Rausch. Olli, apropos absoluter Rausch. Wir müssen über einen Wirtschaftskrimi sprechen diese Woche. Elon Musk hat am letzten Tag, an dem er es noch durfte, ansonsten hätte er das Ganze mit Twitter vor Gericht klären müssen, nämlich am 28.10. offiziell Twitter übernommen für 44 Milliarden Euro, der reichste Mann der Welt. Nur mal ganz kurz meine 2 Cents dazu. Erstmal, ich sage es nicht aus Eitelkeitsgründen, aber ich hab werbe seit April für die Twitter-Alternative Mastodon im Fediverse. Habe ich auch schon mal vor.
Und ich für die Metalband Mastodon, die gibt's nämlich auch.
Genau, und wir gemeinschaftlich werben für die Tätigkeit Masturbieren, denn das regt die Durchblutung an, und man schämt sich nicht, wenn man beim Urologen ist, weil man mit seinem Penis so vertraut ist, dass man einfach keine Probleme hat. So, und zwar, als dieser Twitter-Verkaufstag am Freitag war, hat das Telefon nicht stillgestanden, mein Festnetztelefon und Büro liefen die E-Mail-Server heiß, weil es 1000 Anfragen gab. Herr Böhmermann, haben Sie Lust, für den Tagesthemen sich zuschalten zu lassen? Da habe ich immer
zu kommentieren, die Gesamtaktion.
Möchten Sie kurz Ihre Stellungnahme abgeben, weil die Leute mich offensichtlich mit Twitter assoziieren, was ich Ihnen nicht ganz verübeln kann. Da habe ich immer antworten lassen, nee, ich rufe Sascha Lobo an, der freut sich. Ich habe keinen Bock und bin auch nicht irgendwie die Zitate-Schleuder, und wenn, dann mache ich das gerne irgendwie in der Wohlfühlatmosphäre bei meinem besoffenen Kollegen Olli Schulz. So.
Aber sag mal, ganz dumm gefragt jetzt mal. Mhm. Was ist jetzt eigentlich bis jetzt wirklich schlimm daran, dass er Twitter gekauft hat? Weil er dann Donald Trump wieder freischaltet, ist das die große Angst? Hat er irgendwas angekündigt, was er verändern wird?
Ja, also, ich bin auch. Grundsätzlich, Twitter gehörte bislang zum großen Teil dem saudischen Prinzen und irgendwelchen anderen zwielichtigen Leuten, die die Mehrheit an Twitter gehalten haben. Das war eine Aktiengesellschaft bis eben Freitag. Ja. Und jetzt gehört es eben einem Mann, der absolutistisch, theoretisch darüber regieren kann. Das geht natürlich nicht so ohne weiteres, weil Twitter ein Riesenapparat ist und Tech-Firmen, es ist ein Haufen an programmiertem Code, und da kann selbst, wenn Elon Musk jetzt das Ruder komplett rumreißen möchte, erstmal nicht so wahnsinnig viel verändern, weil der Betrieb, das ist ja eine riesige Maschine, die läuft ja. So, er hat aber schon so ein paar programmatische Entscheidungen getroffen. Er hat die Führungsetage entlassen, hat eine...
Fristlos, glaube ich, vor die Tür gesetzt.
Teilweise wurden die Leute mit dem Sicherheitsdienst vor die Tür geleitet, was in amerikanischen Firmen und gerade bei so New Economy oder New Tech Firmen nicht so ungewöhnlich ist. Das gibt es auch bei anderen, bei Spotify natürlich nicht. Da werden die Leute bis ins hohe Alter mit unbefristeten Arbeitsverträgen in die Verrentung getragen, ist ja klar.
Und kommen dann auf den Spotify-Friedhof, so wie beim HSV-Friedhof, weißt du, oder den Toten Hosen.
Genau.
Wir kommen irgendwann, das grüne Kreuz, es leuchtet auch für dich irgendwann, Jan, genau. Und für mich.
Wir werden auf dem Spotify-Friedhof begraben, und das ist das Tolle, das hat Daniel Ek organisiert, das ist immer wechselweise, entweder ist es ein Grab oder so eine Zwischenlagerstätte für Handgranaten und Bomben für die Firmen, in die er investiert. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber er hat auch wirklich hoch angesehene Leute, die wirklich sich juristisch für Twitter und für die Meinungsfreiheit geprügelt haben, in tausenden Gerichtsverfahren entlassen, und hat, wie er halt so ist, weißt du, mit seiner erratischen, neurotischen Art. Und
Tabula rasa hat er gemacht.
Ja, beziehungsweise nicht wirklich. Also er macht jetzt da ein kultiges Elon Musk-Unternehmen draus. Und das Unangenehme an Elon Musk ist vor allen Dingen die Gefolgschaft, die meistens aus Leuten besteht, die einen Bitcoin sich teilen mit ihrer Bitcoin-Gemeinschaft und irgendwie 0,04% von dem Bitcoin besitzen, sich aber für irgendwelche Kryptomillionäre halten und glauben, das Elon Musk-Mindset inhaliert zu haben. Und die, obwohl meistens unter prekären Verhältnissen vor sich hin vegetieren, zwischen Pfanner-Eistee-Packungen und irgendwelchen bei Steam runtergeladenen Gaming-Updates, sich selber für irgendwie Elon Musk halten und ihm entsprechend die Stange halten, auch in Situationen, wo es gar keinen Grund gibt, Elon Musk die Stange zu halten. Und der Typ ist einfach, hat einfach eine, also unternehmerisch macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, der kommt in Teufelsküche damit, und das Kapital bei Twitter sind die Leute, und die geilen Leute, die Bock darauf haben, die wenigen geilen Leute, die Bock darauf haben, noch bei Twitter abzuhängen, weil sie da irgendwie sich prügeln können und ihnen das Spaß machen.
Springen die jetzt wirklich alle ab?
Ich glaube, nicht sofort, aber ich glaube, über kurz oder lang wird sich eine dezentralisierte, eben nicht mehr kommerzielle Plattform oder ein Netzwerk wie Mastodon, vielleicht sogar Mastodon oder das Fediverse durchsetzen mit einem Open-Source-Code, wo Leute selber ihre eigenen Server aufsetzen können, wie E-Mail, wie Newsgroups. Und wenn du dir, ich bin 41 und ich war dabei, als das Internet Mainstream wurde. Ich habe noch quasi, liebe Grüße an die Jungs von Fehlgesagt Online, an Olli und Jörn, die mir damals eine Standleitung bei meinen Eltern noch zu Hause ins Haus gelegt haben. Ich habe noch irgendwie, wie Olli mir mit einem Röhrenmonitor mit seinem alten Gebrauchtwagen vorbeigefahren hat, der dann, als er angefahren ist, der Röhrenmonitor war so groß, er hat ihn im Kofferraum gehabt, dass der Röhrenmonitor beim Anfahren gekippt und hat die Heckscheibe kaputt gemacht. Also ich habe echt die ersten Computer zusammengesteckt, und ich habe Pornos im Internet schon gesehen, als noch keiner Pornos im Internet gesehen hat. Ich war wirklich von Anfang an mit dabei. Und ich würde mal sagen, die Jahre zwischen 1994, als ich eingestiegen bin, als ganz junger Pimp, zum ersten Mal bei meinem Onkel.
94, da gab es aber noch kein Internet für
natürlich,
dich zugänglich.
Natürlich, BTX, bei meinem Onkel BTX. Ich habe Commander Keen gespielt, Leisure Suit Larry, Monkey Island, glaube ich, war auch schon draußen, Monkey Island 1. Und mein Onkel war ein Techie, der hatte einen Nadeldrucker, da habe ich den ersten Computer gesehen, und der hatte schon BTX, als noch niemand das hatte. Und das fand ich total geil. Und das war mein erster Kontakt mit dem Internet. Und ich hatte relativ schnell danach ein eigenes Modem und habe dann immer die Telefonleitung zu Hause. Man hat ja nur eine Telefonleitung, und ich war am Modem dann und musste dann immer warten, bis keiner telefoniert hat. Meistens abends, weil nach 20 Uhr früher keiner angerufen hat, der irgendwie einigermaßen was auf sich gehalten hat. Und habe dann da Internet gemacht und habe das von 94 an
Internet gemacht.
War ich im Netz. Und die ersten Jahre im Internet, so ab 95, 96, 97, als Spiegel Online zum Beispiel oder das ZDF, die damals ziemlich früh dabei waren, auch im Netz
ihre Seiten gelauncht haben.
Genau. Da war ich mit mit dabei und habe mir alles mit angeguckt. Und dieses Gefühl am Anfang, im Irk abhängen oder sich bei Newsgroups irgendwie informieren, was es Neues von den Ärzten gibt oder sowas.
Aber das ist doch schon lange vorbei.
Die Pionierjahre des Internets. Aber das Gefühl, was man damals hatte, das habe ich jetzt bei Mastodon. Das ist im Grunde genommen eine komplett menschenfeindliche Gegend, wo technisch wirklich das Webdesign ist aus der Hölle. Das ist wie so eine WordPress, das WordPress Backend oder sowas. Oder wenn du irgendwelche komischen Skripte installierst auf deinem Server oder sowas. Es macht echt keinen Spaß und es ist komplett usability-mäßig noch nicht durchgecheckt, aber es ist technisch eigentlich sinnvoll. Und genauso fühle ich mich jetzt.
Aber mal Hand aufs Herz, Jan. Ist das Internet nicht schon seit ein paar Jahren verloren? Ist doch egal. Facebook, Mark Zuckerberg, das ist doch alles scheiße, was der jetzt macht. Der versucht ja eine Monopolstellung zu haben. Hast du mal von die Geschäftsbedingungen von TikTok dir durchgelesen?
Ja.
Da bist du komplett durchleuchtet. Es ist doch generell, und das sind alles Kinder, die das machen, die da einfach ganz unbefangen sind. Und sobald du darüber redest, bist du ein langweiliger Boomer, weil du kannst ja nichts dagegen machen. Die Welt ist so, wie sie ist. Aber ganz ehrlich, und Twitter, wenn man da angefangen hat, du warst da auch mal eine große Nummer, aber ich glaube, du twitterst gar nicht mehr so viel. Ist das nicht alles ein bisschen nostalgisch? Müsste nicht wirklich jetzt irgendwas passieren?
Als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, ich interveniere jetzt mal nicht. Ne? Ich twitter viel zu viel. Ich habe jetzt meinen Mastodon.
Ich gucke aber nicht. Ich habe auch schon ewig nicht mehr
auf Twitter geguckt. Ich habe meinen Mastodon-Account jetzt gekoppelt mit meinem Twitter-Account. Wenn ich auf Mastodon was schreibe, dann geht das automatisch in Echtzeit auch bei Twitter raus. Und irgendwann, wenn diese Übergangsphase vorbei ist, bin ich nur noch bei Mastodon. Und dann wird sich mein Twitter-Account zu mir so verhalten wie jetzt mein Facebook-Account. Das ist true. Mein Facebook-Account ist so ein bisschen wie die Voyager, die irgendwann mal abgeschossen wurde und jetzt mit so einem 45-Kilobyte-Speicher irgendein Sonnensystem verlassen hat. So fühlt sich meine Facebook-Seite an. Ab und zu gucke ich noch da rein und es irgendwie automatisiert poste ich noch, wenn der neue Podcast kommt. Aber ich lese weder die Kommentare durch, noch irgendwelche Nachrichten. Ich bin nicht mehr bei Facebook. Und das Schicksal wird irgendwann auch mein Twitter-Profil sein. Wenn nicht Elon Musk vorher gnadenlos scheitert, weil das Risiko für Elon Musk Twitter
zu übernehmen. Warum kommt denn nichts Neues auf den Markt, was irgendwie genauso stark ist? Weil die Leute keinen Bock haben,
noch weiter. Nein, es ist, also be real für die ganz Jungen, die sich wirklich knechten wollen, bis ins allerletzte, wo kleine Freundeskreise um 22.03 Uhr gemeinschaftlich ein Foto posten müssen, um zu zeigen, was sie gerade machen. Das ist der neue heiße Scheiß. Das ist für jüngere Leute. Für ältere Leute, die sich noch an die so ein bisschen sentimental werden. Auf meine alten Tage erinnere ich mich auf die erste Zeit im Netz zurück. Und dann gehe ich zu Mastodon rein und denke mir, es sind genau die gleichen Arschlöcher wie damals, die Programmierer-Wichser, die nicht wollen, dass die Leute rein, dass das normale Volk reinkommt und deswegen das Ganze so scheiße designt.
Weil dann ist es ja Kommerz. Das ist ja immer das Problem. Am Anfang gibt's eine neue kleine Sache.
Genau.
Aber du willst es ja verbreiten, weil du willst ja auch nicht im kleinen Rahmen agieren.
Und das,
im Internet,
da müssen die Programmierer, die Programmierer müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, weil wenn, jetzt ist Elon Musk bei Twitter, der hat Twitter gekauft, jetzt kommen die Assis zu Mastodon. Und erstmal muss ich sagen, ich bin grundsätzlich total optimistisch. Ich bin radikal Pragmatiker. Ist mir scheißegal, im Grunde genommen scheißegal, was Elon Musk kauft oder nicht. Und ich bin auch überhaupt nicht traurig, weil Bewegung ist in erster Linie erstmal immer gut. Wenn sich Dinge, von denen man glaubt, dass sie so sind, wie sie sind, verändern, immer gut. Ich komme aus einer Familie, die zumindest zur Hälfte Migrationsgeschichte hat. Da wird mir ja wohl, also jetzt wir haben jetzt nicht einen neuen Kulturraum aufgestoßen, aber von Polen nach Deutschland alles verkaufen, nochmal neu anfangen und so. Das ist dann schon irgendwie doch in der DNA so ein bisschen
wie
drin.
Wie oft ich in meinem Leben alles verkauft habe und neu angefangen.
Genau.
Und ich bin nicht aus Polen gekommen.
Und trotzdem, auch du kannst es vielleicht nachvollziehen. Und da ist ehrlich gesagt, ich muss mich jetzt nicht beschweren und es ist nicht so dramatisch, wenn man dann mal ein kleines bisschen mal migrieren muss von Twitter zu Mastodon und mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Das hält jung, das hält frisch. Das ist genauso ein bisschen wie Dietrich Mateschitz.
Ich glaube, es wird nicht funktionieren, Jan. Sorry, wenn ich jetzt so negativ.
Aber dein Pessimismus, der ist jetzt fehl am Platz. Es geht jetzt hier um die Gesellschaft der Zukunft und wir müssen uns mal ein bisschen anstrengen. Und ich weiß, dass in Zeiten von Computern, dass die Faulheit eine neue Dimension bekommt, dass man quasi vorm Rechner sitzt und zu faul ist, die Maus zu bewegen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man keinen Bock hat, die Maus zu bewegen und versucht, ich habe keinen Bock, meine Zeigefinger zu heben. Und jetzt muss man eben.
Deswegen will ich ja diese App haben, die mir immer sagt, was geil ist, weil ich keinen Bock mehr habe, die Maus zu bewegen.
Man muss jetzt mal was Neues lernen, kommt ins Fediverse. Es ist noch ein bisschen complicated und so. Und beim ZDF laufen sie auch alle irgendwie auf Reservekanister schon, weil das natürlich, ich habe mit dem ZDF jetzt nicht gesprochen, aber wir haben einfach privaten Server aufgemacht und das ZDF sagt jetzt, oh, da sind auf einmal 10.000 Leute drauf. Und ich sage, ja, na und? Lass erstmal ein bisschen was ausprobieren. Rechtlich ist es kein Problem, ist halt ein bisschen Verwaltungsaufwand. Wir machen das jetzt mal und guck mal, wohin uns das treibt. So ein bisschen Christoph Kolumbus, nur ich will am Ende nicht irgendwie Leuten das Land wegnehmen, sondern was Neues entdecken und so. Ist doch mal ganz geil. Und wenn sich das anfühlt wie früher.
Ich drück die Daumen. Ich finde das auch gut, dass du noch so, ich bin einfach nie bei Twitter gewesen. Ich halte das für eine anstrengende, toxische Scheiß-Plattform, die aber auch wichtige Sachen gerade macht, wenn es um den Iran geht oder wenn es so Informationen, da bin ich voll dafür, dass es das gibt. Ich
weiß auch,
dass
es politisch eine
wichtige Sache
ist. Ganz kurz, ey, Props an Joko und Klaas, weil ganz ehrlich, ich fand das wirklich, dann haben Leute es für Ironie gehalten, Joko und Klaas sind einfach geile, sind einfach gute Menschen. Was für eine tolle Idee, was für ein geiler Move irgendwie, die beiden
Instagram Accounts. Finde ich auch, und beide haben eine große Reichweite. Und was kannst du anderes gerade tun? Weil das ist ja die Frage, die man sich selber stellt, was kannst du gerade tun? Da findet gerade eine Revolution statt, von der man nur hofft, dass die irgendwann positiv beendet wird und nicht noch mehr Menschen sterben dafür, weil es wirklich gerade grauenhaft ist, was da passiert. Und eine alte Welt gegen eine neue Welt kämpft, eine freie Welt mit einem freien, neuen Denken gegen eine alte Welt. Das haben wir in China genauso, das haben wir in Russland genauso. Und es wird Zeit, dass diese alte Welt, die wirklich aus alten Männern besteht, die leider eine komplett falsche Weltansicht haben und immer noch so viel dominieren, dass die alle gestürzt werden. Und ich drücke denen die Daumen und ich wünsche mir das von Herzen. Und ich habe leider nicht das Gefühl, dass ich mit meinen, wenn ich das auch noch machen würde, irgendwas weiter dazu beitragen würde, weil viele schlaue Leute das gerade machen und gute Leute. Aber bei Joko und Klaas fand ich es halt super, weil die wirklich auch viele Follower haben und viele junge Menschen, die sich das angucken.
Ich fand, es war ein richtig toller Move. Weißt du noch, wir haben mal die Sendung gemacht, da haben wir irgendwie...
Ich finde das auch so scheiße, ich habe auch gelesen, so zynische Kommentare. Nein, auch Fernsehmoderatoren sind Menschen mit Gefühlen, die sich für Sachen interessieren und da kann man noch so zynisch sagen, ja, das machen die für Reichweite. Nee, das glaube ich nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht.
Und das muss man auch mal sagen, dieses Ganze immer alles schlecht zu machen, das sehe ich bei ganz vielen Sachen gerade, das zieht mich nämlich auch so runter im Internet.
Ey, und ich schwöre dir, man spürt es, ob jemand was für Reichweite in Anführungsstrichen macht oder ob er das wirklich aus sich heraus macht, weil es ihm wirklich ein Anliegen ist. Man spürt es und wenn man Leuten das unterstellt, das machst du nur für Reichweite, die meisten Leute, die das Leuten unterstellen, die es wirklich nicht wegen nur Reichweite, vor allem allein in der Kategorie Reichweite zu denken,
oder für Fame oder
sowas. Nee, weißt du noch, wie wir in der Sendung uns mal darüber unterhalten
haben? Ich meine, ganz viele machen die Welt, Internet ganz viel für
Publicity. Die Welt schält sich, haben wir mal, weißt du, oder Deutschland schält sich. Das ist vor vielen Jahren so ein Gefühl gewesen, dass wir gesagt haben, irgendwie schält sich die Welt. Es ist so, als würde sich was aufstauen. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase der Bewegung. Das habe ich irgendwie schon bei unserem, wir haben ja immer so ein Jahresmotto, wo jeder mal am Anfang des Jahres sagen darf, was das für ein Jahr wird. Und irgendwann habe ich das mal das Jahr der geplatzten Knoten oder sowas genannt.
Das war letztes Jahr.
So und das ist vielleicht ein bisschen zu früh gewesen, aber ich glaube, wenn man spürt, ohne das festmachen zu können, was man genau spürt, dass sich irgendwas aufbaut, was irgendwie sich wie gar nicht so eine dunkle Welle anfühlt, sondern wie so eine Antimaterie, die so zu einem großen Berg wird. Das hat man gespürt. Und jetzt, ich werde esoterisch ein kleines bisschen, und jetzt merkt man, dass große Dinge in Bewegung kommen. Dinge rutschen und ich würde grundsätzlich sagen, ich habe keine Angst davor, wenn große Dinge sich bewegen, sondern es ist eigentlich immer am Ende positiv. Und das ist natürlich gefährlich, wenn sowas passiert. Und man muss echt aufpassen. Und ich glaube auch, dass das Opfer kostet und dass das tragisch ist mit Blick auf die Ukraine zum Beispiel. Aber ich glaube, dass tatsächlich solche Sachen am Ende, jetzt ist total blöd, aber immer irgendwie produktiv sind und für irgendwas gut sind und am Ende Dinge besser machen, die man vielleicht vorher gar nicht als schlecht wahrgenommen hat, aber die irgendwie zu diesem Aufbauen von dieser Antimaterie geführt haben. Eine Art von Stillstand oder Aufschieben von Dingen, die man eigentlich ändern müsste, die sich aber nicht geändert haben. Und dann ändert sich das ruckartig, nach fest kommt ab, so ein bisschen. Weißt du, dieser alte Handwerkerspruch. Und ich glaube, das passiert gerade.
Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da gerade jeden Tag mit einer anderen Stimmung. Ab und zu mache ich dann irgendwie Nachrichten an und gucke mir alles an. Iran, Ukraine, ganzen Sachen, die so gerade los sind. Und denke, es ist alles hoffnungslos. Und es gibt Tage, wo ich genauso wie du denke, die Welt schält sich. Und irgendwann wird da irgendwie eine positive Kraft hoffentlich gewinnen, wenn man weiterkämpft und wenn man an das Gute glaubt. Aber es gibt auch Tage, wo ich da denke, es ist alles verloren. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen gerade so, dass man so von jedem Tag auf den nächsten irgendwie mit einem neuen Gefühl aufwacht. Und das ist gerade das Schwierige, finde ich, an der ganzen
Sache. Aber Olli, weißt du, wenn man so ein Gefühl hat wie du, dann hilft eigentlich, und das sind wir auch unserer Hörerschaft hier bei Fest und Flauschig und Hörerinnenschaft schuldig, so ein bisschen stumpfer deutscher Patriotismus. Ich habe mich so eine geile Geschichte rausgekramt, die habe ich schon bestimmt ein halbes Jahr in meiner Fest und Flauschig Let's Talk About It Liste stehen, die ich hier in meiner Notizen-App habe, genau wie du auch. Das ist übrigens einer der vielen Wege, wie wir uns auf diese Sendung vorbereiten. Süßigkeiten. Ein anderer Weg ist natürlich der gewisse Twist. In Klammern, heute ist es Alkohol. Man hört es auch bei mir langsam so ein bisschen. Ich habe jetzt 1,5 Heineken drin und ich kann kaum noch stehen.
Na, ich wollte heute mit Vorsatz, ich habe heute mal einen freien Abend und habe extra mir ein paar Dosen
Whisky-Cola gleich kommt Porky rein von Deichkind und ich fange an Schlagzeug zu spielen und die ersten verlassen langsam den Podcast. Du siehst doch ganz struffelig aus, du siehst irgendwie wuschelig.
Ja, das liegt am der Übermüdung. Jan, ich drücke nochmal auf Pause und dann erzählst du die Geschichte, ja? Ich muss nochmal was aus der Küche holen, einen Schluck Wasser.
Ja, trink nochmal einen Schluck Wasser und dann erzähle ich eine große, und zwar die Geschichte, wie der Name Amerika entstanden ist und was dieser Name mit Deutschland oder einem deutschen, im weitesten Sinne Nerd zu tun hat. Mehr dazu gleich.
It's History Time with Jan.
History Time, aber nur ein ganz, wir wollen nicht Geschichten aus der Geschichte, den USP irgendwie streitig machen oder sowas, sondern ich verweise immer gerne auf diesen tollen Podcast von Daniel Messmer und Richard Hemmer. Viel besser als wir, was Geschichte angeht. Kann man sich toll anhören. Aber gleich gibt's einen kleinen Geschichtsgrundkurs von jemandem, der immer Geschichte anstudiert hat. Ich habe mal Geschichte studiert, aber nicht fertig.
Und ich packe noch einen Song auf die Liste von Needham Regan und zwar Happy Again. Ich mag die so gerne gerade. Eine Songwriterin, die ich entdeckt habe. Needham Regan mit Happy Again. Und dann kommt deine große Geschichtsstunde.
Bis gleich bei Fest und Flauschig.
Böhmermann. Über den kannst du sagen, was immer du willst. Ich sag dir ehrlich. Böhmermann. Der ist menschlich. Böhmermann. Der bricht mit rüber. Böhmermann. Über den kannst du sagen, was immer du willst. Böhmermann. Böhmermann. Der ist menschlich. Böhmermann. Verstehst du, was ich dir sage?
Ja, verstehe ich. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Nur mal ganz kurz noch, weil ich mich in der Anna-Maria Fecici und Anis Fecici-Bubble befinde und alles verfolge, was in Dubai passiert. Bushido und Anna-Maria und die Kids sind weggezogen aus Deutschland. Und diese Woche hat Anna-Maria Werbung für Fruit Bites gemacht. Das ist irgendwie so eine Süßigkeit. Und hat dann von ihrem Blähbauch erzählt, weil sie hat Blähbauch, einen schwierigen Blähbauch. Und da helfen ihr die Fruit Bites. Und dann gab es aber für Anna-Maria 25 und dann gab es 25% für alle, die auch einen Blähbauch haben und die auch die Fruit Bites mal gegen den Blähbauch reinpfeifen wollen. Und als ich das gesehen habe, mit was Bushido sich jetzt da jetzt täglich rumschlagen muss mit irgendwelchen komischen Rabattcodes und so, habe ich gedacht, ob vielleicht eine Generalvollmacht bei Arafat nicht eventuell dann doch die bessere Wahl gewesen wäre.
Ja, es ist wirklich hart. Ne? Aber warum guckst du dir das noch an?
Es macht mir total Spaß zu sehen. Ich frage mich, diese Kinderlogistik ist Wahnsinn mit den 8 oder 9 Kindern. Es ist kompletter Wahnsinn, nach Dubai zu ziehen, in Dubai zu sein, in diesem lebensfeindlichen, menschenfeindlichen, ganz furchtbaren, furchtbaren Land, wo man nicht mal hinfahren sollte, hinfliegen sollte. Um irgendwie umzusteigen. Es ist kein geiles Land. Und du kannst nicht sagen, ey, ich bin gegen die WM in Katar, weil irgendwie Menschenrechte und so. Auf der anderen Seite dann sagen, ich finde die Palme in Dubai irgendwie kultig und die sind geil. Es ist einfach kein geiles Land. Es ist nicht natürlich, es ist nicht irgendwie menschenfreundlich. Es ist kein geiles Land zu sein. Einfach nicht geil.
Ich habe es ja neulich in der Sendung mal gesagt, Jan, ich glaube trotzdem, alle sind so wasted, dass sie im November trotzdem jetzt irgendwie die WM gucken. Ich würde es geil finden, wenn man es wirklich boykottiert. Wenn man sich einfach wirklich mal das ignoriert. Man muss ja noch gar nicht jetzt irgendwie groß, ich schaue es nicht, sondern einfach nicht gucken, einfach nicht drüber reden und vielleicht ist es irgendwie der beste Weg, alles, was man machen kann, weil man hat genug Aufmerksamkeit erzeugt. Es gibt diesen tollen Podcast, den ich gerade höre, der eine Spotify-Produktion. Hat mir keiner gesagt, dass ich Werbung machen soll, aber ich habe ihn gerade angefangen zum Schlafen gehen, zum Anhören und der handelt genau von der WM. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt, aber der ist sehr gut und schlüsselt nochmal
Spotify,
ist, glaube ich, auf Platz 1 sogar.
Katar ausverkauft. Katar, der Fußball und das große Geld. Ein Podcast, ein Spotify Original. Hier ist Cross-Promo-Time. Ein Podcast gemacht von Spotify und
sehr gut gemacht.
Jeden Donnerstag eine neue Folge. Und ich glaube, das lohnt sich sehr, da reinzuhören. Ist ohnehin, ich finde Podcast ohnehin ein geiles Medium. Nicht nur bei Laber-Podcasts, sondern auch bei Info-Podcasts.
Und, ich bin großer Fan. Ich höre gerade alles gesagt. 7 Stunden Marius Müller-Westernhagen-Interview. Und es ist wie ein Fiebertraum. Also sehr interessant, aber ich bin jetzt gerade bei 2 Stunden. Das kann ich.
Marius Müller-Westernhagen hat 7 Stunden mit Christoph Arment und seinem Kollegen gesprochen. 7 Stunden. Mit seinem
Kollegen, genau.
Unglaublich.
Zum Schlafen gehen perfekt. Man kann das sehr gut. Habe ich bestimmt 2-3 Wochen was von.
Ihr hört Geschichten aus der Vorhaut. Wir sind zwei perverse Schweine und erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Vorhaut. Heute geht es um einen Namen, den du noch nie gehört hast, schätze ich mal. Sag jetzt mal ganz arrogant. Ja. Es handelt sich um den Namen Martin Waldseemüller. Was glaubst du, wer ist das? Martin
Schriftsteller.
Waldseemüller.
Das war ein Schriftsteller.
Er ist auf jeden Fall geboren, das ist nicht so ganz klar, entweder im Jahr 1472 oder im Jahr 1475. Sehr, sehr, sehr lange her, dass er geboren wurde. Er ist gestorben im Jahr 1520. Aber das könntest du wissen. Was ist denn passiert im Zeitraum zwischen 1472 und 1520? Eine große Entdeckung der Menschheit.
Tausendjähriger Krieg, nee, keine Ahnung.
1496, Kolumbus hat sich beim...
Ach so, natürlich, Entdeckung Amerikas,
logisch. Hat gesagt, ich habe hier was entdeckt und das ist jetzt alles meins und hat dann das Tor zur Hölle aufgemacht. Aber Europa hat für ein paar hundert Jahre gedacht, wir haben jetzt was Geiles Neues entdeckt, was uns gehört. Aus heutiger Sicht wissen wir, das ist natürlich anders zu sehen, aber Europa hat Amerika kennengelernt. Und jetzt kommen wir zu Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller kommt aus dem Örtchen Wolfenweiler. Das ist in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Ich glaube, das war damals im Herzogtum Lothringen. Und das war ein Nerd, sein Vater war Metzger und kommt aus einfachen Verhältnissen, ist geboren in der noch immer, das sehe ich hier, immer noch, in der immer noch existierenden Binzenmühle in Wolfenweiler. Das Geburtshaus von Martin Waldseemüller ist immer noch da, obwohl es über 500 Jahre her ist, dass er geboren wurde und auch gestorben ist. Ja, 500 Jahre ist er tot.
Und jetzt kommt der Twist. Was hat er? Jetzt er war mit dabei Twist. Bei der Entdeckung. Er war der Chefkoch.
Nein. Martin Waldseemüller, der deutsche Martin Waldseemüller, war ein Nerd, ein Kartograf. Der hat eine Karte gemacht, die Waldseemüller-Karte, eine Weltkarte. Das bekannteste Werk von Martin Waldseemüller ist die Waldseemüller-Karte. Der hat eine Weltkarte gemacht und zwar inklusive der damals bekannten Teile von Amerika. Und weil eben Amerigo Vespucci, über den er sich auch wahnsinnig informiert hat, damals bei Wikipedia hat er viel gelesen, der Martin Waldseemüller hat Schriften gelesen und hat quasi die neuesten Neuigkeiten, die Amerigo Vespucci von seinen Weltreisen mitgebracht hat, hat die eingepflegt in seine Karte und hat das so prominent gemacht, dass eben, weil Martin Waldseemüller sich so für die Reisen von Amerigo Vespucci interessiert hat, hat das auf seine Karte geschrieben. Diese Karte wurde tausendmal gedruckt, wurde dann verteilt an Gelehrte, an Geistliche im ganzen Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Und er hat dafür gesorgt, dass der Name Amerika etabliert wurde, nämlich benannt nach Amerigo Vespucci. Und die Idee dazu hatte der deutsche Martin Waldseemüller. Und es gibt tatsächlich, das ist eine total spannende Geschichte, von diesen tausend gedruckten Waldseemüller-Weltkarten. Das ist die erste Weltkarte, bekannte Weltkarte, die, wo man schon denkt, oh krass, das sieht ja aus wie die Welt, wie man sie heute kennt, wo Amerika schon eingezeichnet ist, ein großer Teil davon. Nur die Ostküste, Indien und Asien, auch da wird es dann Richtung Osten immer so ein bisschen schwierig. In Amerika ist nur die Ostküste eingezeichnet, die damals bekannte Welt, aber schon Amerika genannt. Und es gibt nur noch eine, gab nur eine, gibt immer noch eine, ein einziges Original. Es gibt kopierte Karten, es gibt ein einziges Original. Und dieses
einzige. In den USA sollen zwei sein, lese ich gerade.
Nein,
oder sind die
auch
schon?
Nein, es gibt nur eine einzige Originalkarte und das ist noch gar nicht so lange her. Und bist du auf dem Wikipedia-Eintrag gerade?
Ja, ja.
Weil es gibt der Abschnitt Verkauf und heutige Situation ist ganz interessant. Es gab nur eine einzige von diesen Original Waldmüller Weltkarten, auf der zum allerersten Mal Amerika genannt wurde und die maßgeblich dafür ist, dass Amerika heute Amerika heißt, wegen eines Lothringer Nerds, der aus einfachen Verhältnissen kam und Bock auf Kartenzeichnen hatte, der die Karte hat drucken lassen und sich eben Amerika ausgedacht hat, weil er sich dafür interessiert hat, hat er quasi damals Amerika genannt. Und es gab nur eine einzige Originalkarte und die war für ganz, ganz lange Zeit im Besitz des Hauses zu Waldburg, Wolfegg und Waldsee und war der Öffentlichkeit nicht zugänglich, weil die so wertvoll war, dass die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz dieser einzigen erhaltenen Waldseemüller-Karte, die wären so groß gewesen, das hätte sich keiner leisten können und Deutschland wollte die Kosten nicht tragen. Und dann passierte Folgendes. Am 27. Juni 2001 veräußerte das Oberhaupt des Hauses Waldburg-Wolfegg die Karte. Und zwar
hat jemand ersteigert, oder
hat,
was?
Genau, hat die verkauft für 10 Millionen US-Dollar. Und dieser Verkauf...
An Elon Musk.
Nein, und zwar an das...
Tim Meltzer.
An die Library of Congress in Washington D.C., also die staatliche Kongressbibliothek der Vereinigten Staaten von Amerika in Washington. Und weil diese Karte ein derart rares, hochwertvolles Kulturgut ist, musste dafür... der Johannes zu Waldburg-Wolfegg eine Genehmigung, eine Sondergenehmigung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Württemberg einholen, weil diese Karte geschützt war. Die durfte gar nicht ausgeführt werden, weil die so wertvoll war. Aber dann kam Gerhard Schröder, der sich persönlich für diese Ausnahmeregelung eingesetzt hat, und er hat die Karte symbolisch nicht übergeben können, weil Angela Merkel dann am Drücker war. Das hat Merkel gemacht im Jahr 2007, also 6 Jahre nach dem Verkauf, hat Merkel sie darüber gebracht, und der Grund, warum Deutschland das genehmigt hat, war, hier steht es auch, die Bundeskanzlerin betonte in ihrer Rede, dass die Verdienste der USA für die deutsche Entwicklung in der Nachkriegszeit den Ausschlag dafür gegeben hätten, dass die Deutschen erlaubt haben, dass die Karte nach Amerika ausgeführt wird. Und es liegt die einzige noch verbliebene deutsche Karte, ein Deutscher, der den Namen Amerika quasi in die Welt gebracht hat, in der Library of Congress, und kann da angeschaut werden, und ist auch ehrlich gesagt...
Bisschen viel Buhai für so eine kleine Karte, oder?
Ja, ich meine, warum er nicht einfach bei Google Maps reingeguckt hat, ich werde es nicht verstehen bis an mein Lebensende. Aber so war das halt damals im 15. Jahrhundert und im 16.
Insgesamt
Jahrhundert.
Insgesamt wurden aber 1000 Stücke gepresst.
Es wurden 1000 Stück gedruckt, die sind alle verschollen, die liegen wahrscheinlich auf irgendwelchen Speichern rum, neben den Hitler-Tagebüchern und dem Bernsteinzimmer. Liegen irgendwo. Also wenn ihr eine Waldseemüller-Karte zu Hause habt.
Genau, schickt sie mir. Neben dem blauen Klaus sammle ich nämlich auch Waldseemüller-Karten. Also wenn ihr Bock habt, dass ich die Monopolstellung habe, schickt mir alle Waldseemüller-Karten, die ihr finden könnt.
Und mehr zu Martin Waldseemüller vielleicht bald in einem historischen Podcast eurer Wahl. Weil das war natürlich jetzt also wahnsinnig laienhaft zusammengeklaubt aus 2 Zeitungsartikeln und wie einem schlecht paraphrasierten Wikipedia-Artikel.
Aber diese Sendung muss gefüllt werden. Ich bin heute der schwache Partner der Sendung. Deswegen hast du es sehr gut gemacht. Und ich fand es ganz interessant. Vielleicht liegt es daran, dass ich einen sitzen habe und einfach zugehört habe.
Nee, wieso? Ist doch super interessant. Das war Fest und Flauschig für heute. Morgen ist Halloween. Bitte lasst die Kinder in Ruhe. Macht einfach die Tür nicht auf, wenn es draußen klingelt. Und wenn die Kinder fragen, Süßes oder Saures, dann sagt einfach Saures und haut ihn in die Fresse. Ganz einfach.
Nee, oder ihr verkleidet euch selber als Wasserleiche und erschreckt die Kinder, die da irgendwie mit ihrem billigen Kostüm sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Mittwoch sind wir wieder in voller Stärke da.
Nüchtern. Love
and Peace. Habt eine schöne Woche.
Nüchtern.
Danke fürs Zuhören.
Und dann geht's richtig rund wieder mit einer fetzigen Ausgabe, wo wir wirklich alle Sinne wieder beisammen haben. Habt eine schöne
Den
Woche.
Jackie mache ich trotzdem leer noch.
Ey, am Dienstag ist 1.11. ist Feiertag. In Berlin auch? In Berlin auch Feiertag? Ja, ist auch Feiertag. Nee, ist nicht Feiertag. Ist in Berlin Feiertag? Keine in Nordrhein-Westfalen ist Feiertag. Ich muss mal gucken. Wär geil.
Wir sehen Feiertag uns, Leute.
Wir sehen uns auf jeden Fall. Kommt gut hin. Tschüss, bis Mittwoch. Tschüssi.
Tschüss.